Deutschlandfunk. Der Tag.
Niemand habe die Absicht, eine Atombombe zu bauen, so hören wir immer wieder aus dem Iran. Die Führung in Teheran sagt, ihr Atomprogramm sei rein ziviler Natur. Nur warum gibt es dann immer wieder Meldungen über angereichertes Uran, das durchaus für eine militärische Nutzung geeignet ist? Die Vorwürfe gegen die iranische Führung werden gerade wieder einmal lauter, denn der Staat macht in diesen Tagen erneut Schlagzeilen mit einer Urananreicherung in einer streng bewachten Anlage im Zentral-Iran. Warum gerade jetzt, in einer Zeit, in der das eigene Volk gegen das Regime unter Lebensgefahr auf die Straße geht und Demokratie und Transparenz fordert? Über Irans Atompolitik, über das Timing und über die Erklärungsversuche Teherans sprechen wir gleich. Danach geht es um ein anderes Metall, ein Edelmetall, um genau zu sein. In nur 9 Minuten haben Unbekannte in Oberbayern in der Nacht zum Dienstag hunderte wertvoller keltischer Goldmünzen gestohlen. Für den Bürgermeister der Gemeinde Herbert Nerb ein Schock.
Es ist eine komplette Katastrophe, wie in einem schlechten Film. Also einen besseren Film könntest du ja nicht drehen. Und so habe ich mich gestern gefühlt von der Früh bis Abend. Ich habe gesagt, das kann nicht sein, das muss ein Spielfilm sein. Ja, das ist irre.
Es ist der x-te spektakuläre Kunstraub in Deutschland nach den Einbrüchen im Berliner Bode-Museum und dem Dresdner Grünen Gewölbe. Was also läuft da schief in unseren Museen? Das frage ich gleich unseren Kunstexperten Stefan Kolderhoff. Ich bin Barbara Schmidt-Matern. Moin moin und herzlich willkommen. Im Jahr 2015 war es, da hat der Iran mit den UN-Vetomächten USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und China sowie Deutschland vereinbart, sein Nuklearprogramm so umzugestalten, dass er keine Atombomben mehr bauen kann. Im Gegenzug wurden Wirtschaftssanktionen gelockert. Seitdem sich die USA aber unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump aus dem Pakt zurückgezogen haben, seitdem hat Teheran erneut damit begonnen, Uran über das erlaubte Maß hinaus anzureichern. Bevor wir jetzt über die politische Bedeutung und die jüngsten Meldungen sprechen, gibt es vorher ein bisschen Physikunterricht. Dagmar Röhrlich ist zu mir ins Studio gekommen aus unserer Wissenschaftsredaktion. Bevor wir also über angereichertes Uran sprechen, habe ich Dagmar zunächst nach dem Metall selbst gefragt, nämlich welche Eigenschaften Uran eigentlich hat.
Ja, das ist also ein Schwermetall und es kommen in der Natur 3 Isotope vor. Das eine ist halt 238 mit 99,3% des vorkommenden Urans. Dann haben wir das Uran 235, das ist das Spaltbare, was wir in Kernreaktoren einsetzen oder halt leider auch in Waffen. Und das hat 0,7% Anteil und dazu gibt es noch das Uran-234 mit 0,006%. Das kann man vergessen. Und Uran ist klar radioaktiv und es ist vor allen Dingen ein sogenannter Alpha-Strahler, sprich es sendet Heliumteilchen auf. Das Gute an Alpha-Strahlung ist im Prinzip, wenn man so will, dass sie nicht sehr weit reicht. In der Luft ein paar Zentimeter, wenn die Haut intakt ist, kann es gar nicht eindringen. Gefährlich wird es vor allen Dingen, wenn ich das inhaliere, wenn ich es einatme oder esse. Dann können halt, weil die Organe nicht so gut geschützt sind, dann kann die Radioaktivität wirken und dann halt auch schlimme Krankheiten hervorrufen. Vor allen Dingen ist es giftig, auf jeden Fall. Und ja, die Zerfallsprodukte des Urans, die es dann auch noch gibt, die strahlen dann noch viel schlimmer. Die sind dann gefährlicher, weil sie auch sogenannte Beta- und Gammastrahlen aussenden.
Du hast ganz am Anfang von Isotopen gesprochen. Ich traue mich jetzt nochmal nachzufragen, ob du auch das kurz erklärst, was Isotope sind, für alle, deren Physikunterricht schon ein bisschen länger zurückliegt.
Das sind, wenn man so will, 3 Varianten des Urans, die vorkommen im natürlich vorkommenden Uran. Und das halt die 238er, 235er und die 234er.
Wir bewegen uns schrittweise vor. Was passiert bei der Anreicherung von Uran, die ja heute der Anlass ist, dass wir dich überhaupt hier eingeladen haben, in dem Podcast uns das zu erklären? Und woher kommt dieser Ausdruck anreichern?
Ja, weil man aus diesem 0,7% Anteil des Urans 235 einen höheren Anteil haben will. Und das läuft am liebsten über Gas-Ultrazentrifugen, das sind also Zentrifugen, die mit Gas arbeiten und unglaublich schnell sich drehen. Der Iran setzt da drauf, aber auch beispielsweise Frankreich, Russland, die USA. Wenn ich also Uran anreichere, dann ist das die Methode der Wahl, weil es halt einfach ganz schnell geht. Die reichern dieses spaltbare Uran-235 an, und zwar im Prinzip wie in einer Salatschleuder. Die dreht sich ganz schnell, dann wird es, je schwerer es ist, desto weiter nach außen gedrängt. Und dann gibt es so ein paar technische Tricks, die natürlich keiner verrät, sodass ich noch einen nach oben gerichteten Luftstrom dazu kriege, sodass ich das Ganze dann separieren kann. Sprich, ich habe dann eine schöne Trennung von 235 und 238. Und diese Zentrifugen arbeiten sehr effizient. Und so über Dutzende von Zentrifugenstufen kommt man dann so langsam zu immer höheren Anreicherungen. Von den 0,7 bis hin zu ja, dem, was ich gerne hätte.
Und da hat jeder Staat, sage ich jetzt mal, seine eigenen technischen Tricks, höre ich daraus.
Wahrscheinlich, ja. Der Iran hat auch seine Zentrifugen weiterentwickelt. Es gibt aber auch solche Zentrifugen standardmäßig.
Was ist der Unterschied denn zwischen zivil und militärisch angereichertem Uran?
Ja, also zivil angereichertes Uran für den Einsatz in einem Reaktor, das wird so auf ungefähr 4% angereichert.
Und wenn 4% was?
4% Reinheit des Urans in dem Material. Und wenn ich jetzt in eine Waffe das Ganze setzen will, in eine Atombombe, dann brauche ich 80 oder 90%. Das ist schon ein gewaltiger Unterschied. Da muss ich lange zentrifugieren, ehe das passiert. Und der Iran ist über diesen Grad, den er für Brennelemente brauchen würde, also die 4%, weit, weit hinaus mit seiner Anlage. Im Sommer hat man bekannt gegeben, dass man bereits eine 20-prozentige Anreicherung hat. Und jetzt arbeitet man an einer 60-prozentigen. Und das geht halt jetzt ganz schnell. Man ist dann sehr schnell bei waffenfähigem Uran. Und dass die IAEA, die Internationale Atomenergiebehörde, sagt, dass der Iran bereits 43 Kilogramm von 60% angereichertem Uran besitzt. Und ja, das ist nur noch ein ganz kleiner Schritt. Und wie eben schon gesagt, setzen die im Moment eine weiterentwickelte Zentrifuge ein, die sogenannte IR6-Zentrifuge. Die soll effizienter sein und 10-mal schneller. Es gibt auch Stimmen, die sagen, da sei auch viel Propaganda bei. Aber die läuft halt und die scheint in sehr großen Mengen den Iran weiterzubringen.
Eine Frage noch, Dagmar, du hast es ja selber schon angedeutet, das ist, sind alles Informationen, mit denen niemand hausieren geht, kein Staat. Diese Fakten, die du jetzt genannt hast, soweit sie bekannt sind, liefert der Iran sie selber an die Internationale Atomenergiebehörde oder sind das Geheimdienste, wo man sich auf deren Informationen beruft oder woher bekommst du diese Infos?
Also diese zum Teil halt, dass man jetzt 20% angereichert habe, beziehungsweise bei 60% arbeite, das wurde offiziell im Staatsfernsehen bekannt gegeben. Und die IAEA, die Atomenergiebehörde, die natürlich da auch inspiziert, weil sie halt feststellen muss, was da passiert, der sind Ungereimtheiten aufgefallen, denen man dann nachgeht.
Dagmar Röhrlich aus der Deutschlandfunk-Wissenschaftsredaktion. Vielen Dank. Die Führung in Teheran beteuert also, sie habe nie nach Atomwaffen gestrebt. Karin Sens, unsere Korrespondentin für den Iran, wie reagiert denn das Regime jetzt auf die internationale Kritik an der Urananreicherung?
Also ich würde vielleicht noch mal ganz kurz auch dazu noch was sagen, wie diese Prozentzahlen überhaupt einzuordnen sind. Also 60% Anreicherung hat man begonnen in einem Standort, der Fordo heißt, in Zentral-Iran. Und man braucht 90%, um Atomwaffen zu bauen. Das klingt jetzt noch relativ weit weg, aber sozusagen die ersten Prozente sind die langsamsten und dann geht es sozusagen immer schneller. Der Iran kommt also immer näher an die Chance, eine solche Atomwaffe zu bauen. Und im Atomabkommen von 2015, da hatte man damals eine Obergrenze von einer Anreicherung von weniger als 4% gesetzt. Also da ist er schon lange drüber hinaus und es gab solche Proteste auch immer wieder. Der Iran selber betont aber, dass das alles friedlich sei, was er da machen würde, dass seine komplette Nutzung nur beispielsweise auch medizinischen Zwecken dienen würde. Frankreich, Deutschland und Großbritannien
Karin?
Haben allerdings...
Zwischenfrage, ist das glaubwürdig, wenn Teheran sagt, das ist alles nur für zivile Nutzung?
Und da müssen wir eben drauf hören, was Deutschland, Frankreich und Großbritannien jetzt auch gesagt haben. Und die sagen, diese zivile Begründung, die würden sie dem Iran nicht abnehmen.
Okay, nimmst du sie ihm ab?
Also ich glaube, wichtig ist an dem Punkt, dass man sich eigentlich im Atomabkommen einer Kontrolle unterworfen hat. Das war völlig klar, dass der Iran sein Atomprogramm weiterführen darf, aber eben nur in diesem Maß, das ihm auch im Atomabkommen zugestanden wurde und das eben auch mit der Kontrolle der Internationalen Atomenergiebehörde.
Dann lass uns auf das Timing mal drauf schauen. Ich würde kalkulieren, dass das kein Zufall ist, dass diese Meldungen jetzt kommen. Oder wie ordnest du das ein?
Naja, der Iran selber sagt, das ist eine klare Reaktion auf die Resolution der Internationalen Atomenergiebehörde von vergangener Woche. Und da ging es eben drum, dass man sagt, dass der Iran nicht mehr diese Transparenz liefert über sein Atomprogramm. Es sind beispielsweise Überwachungskameras in den Atomanlagen des Iran nicht mehr in Betrieb, beziehungsweise das Material wird nicht mehr an die Atomenergiebehörde geliefert, an die Internationale Atomenergiebehörde. Auch Inspektoren wird eben der Zugang nicht mehr so gewährt. All das läuft schon länger. Das haben wir in den letzten Monaten schon erlebt, dass es immer eingeschränkter war. Und da gab es eben jetzt diese Resolution. Auf der anderen Seite geht es auch aber um radioaktive Spuren an drei Standorten im Iran, die damals von der Internationalen Atomenergiebehörde festgestellt wurden und wo der Iran nie erklärt hat, warum die denn dort sind. Das geht schon länger, das geht schon über Jahre, dieser Streit, dass der Iran eigentlich darlegen soll, was passiert ist, beziehungsweise dass man den Inspektoren Zugang geben darf, um das genauer zu untersuchen. Und darüber wurde aber tatsächlich im Sommer mal im Rahmen des Atomabkommens Light, würde ich es jetzt mal nennen, verhandelt, dass man sagt, okay, das ist Vergangenheit, das lassen wir jetzt mal außen vor. Wir konzentrieren uns darauf, dass wir dieses Atomabkommen an sich mit Blick auf die Zukunft wieder beleben können. Und da stand tatsächlich mal zur Disposition, dass man dieses Thema sozusagen fallen lassen würde. Aber jetzt ist es offensichtlich wieder auf der Agenda.
Ich wollte dich eigentlich gerade noch mehr zu dem Zeitpunkt fragen, aber da wirfst du jetzt ja noch ein interessantes Stichwort auf, nämlich das Atomabkommen selbst, das sozusagen auf Eis liegt. Was bedeutet das denn für diese Verhandlungen jetzt, diese erneute Meldung? Also der Iran sozusagen aus westlicher Sicht provoziert die Partner wieder, weist zugleich die Kritik aber zurück. Und dann ist im Hintergrund sowieso die ganze Zeit die Debatte um das Atomabkommen, das eigentlich ja wieder mit neuem Leben erfüllt werden soll.
Also unter Biden sollte dieses Atomabkommen ja wiederbelebt werden, das Donald Trump 2018 damals in die Tonne getreten hat, in die Tonne der Geschichte. Und das hat sich einfach viel zu lang gezogen. Es war diesen Sommer mal noch ein Fenster, haben Experten gesagt, wo es eine Chance drauf gab, tatsächlich dieses Atomabkommen wiederzubeleben. Und jetzt, glaube ich, sind wir im absoluten Tiefpunkt angekommen, was die Verhandlungen angeht. Denn der amerikanische Sonderbeauftragte Malley hat jetzt auch nochmal gesagt, dass sie im Moment zumindest kein Interesse daran haben, das Atomabkommen wiederzubeleben. Man setzt mehr auf Sanktionen und Druck. Das kennen wir schon von US-Präsident Trump, der 2018 gesagt hat, er setzt die Politik des maximalen Drucks gegen den Iran ein. Das allerdings mit mäßigem Erfolg. Warum sagen die USA jetzt an dieser Stelle, dass sie tatsächlich auch diesen Plan aufgeben, den Biden ja immer ganz oben stehen hatte, wenn es um den Iran ging? Weil da tatsächlich die Demonstrationen jetzt, die aktuellen Demonstrationen im Iran zur Geltung kommen und die Tatsache eben auch, dass der Iran Kampfdrohnen an Russland geliefert hat.
Noch ein wichtiger Aspekt. Ich komme noch mal auf die andere Nachrichtenlage aus dem Iran zu sprechen, nämlich die vielen, vielen Menschen, die seit Ende September auf die Straße gehen gegen dieses Regime. Welche Rolle spielt die innenpolitische Lage im Moment im Land bei der Debatte jetzt um die Urananreicherung? Gibt es da einen Zusammenhang?
Also es gibt eben insofern diesen Zusammenhang tatsächlich, den der Sonderbeauftragte Malley gezogen hat. Glaube ich, das ist sehr wesentlich und auch die Europäer haben jetzt inzwischen tatsächlich Abstand genommen. Ich glaube auch tatsächlich, dass es aus deutscher Sicht im Moment sehr schwer vermittelbar wäre. Angenommen, der Iran würde jetzt beim Atomabkommen sozusagen ja einwilligen und sagen, okay, lassen Sie uns das abschließen. Dann würde das ja bedeuten, dass die anderen Partner, dass vor allem Amerika, die UN, die Sanktionen gegen den Iran aufhebten. Und das in einer Situation, wo praktisch Menschenrechtsverletzungen dann im Land stattfinden, nämlich im Zusammenhang mit diesen Protesten auf den Straßen, die wir seit Mitte September erleben. Und das ist natürlich in den Ländern, in Deutschland, aber auch in den USA im Moment sehr, sehr schwer vermittelbar. Von dem her gibt es eigentlich meiner Meinung nach gerade kaum eine andere Konsequenz, als zu sagen, wir legen das auf Eis. Das ganz zu beenden, wie es ja auch sehr viele fordern, halte ich im Moment tatsächlich auch für zumindest schwierig. Also ich würde mich nicht unbedingt auf eine Seite stellen, aber ich würde zumindest auch die andere Seite noch mal zu bedenken geben. Denn wenn dieses Atomabkommen tatsächlich jetzt wieder ja, in den Papierkorb getreten wird, dann hat man praktisch überhaupt gar keine Möglichkeit mehr, diese Atomprogramme des Iran zu kontrollieren.
Karin, die Menschen, die seit Wochen und Monaten auf den Straßen sind, dafür ihr Leben riskieren und für Demokratie und Menschenrechte eintreten in Teheran, wie stehen denn die zu dieser Frage, ob über das Atomabkommen weiter und in verstärkter Form verhandelt werden sollte?
Ich glaube, da gibt es nicht wirklich ein einheitliches Bild, aber es ist, glaube ich, auch nicht die Frage, die die Menschen auf den Straßen im Moment am meisten beschäftigt. Denn die gehen ja auch tatsächlich davon aus, dass dieses Regime über nichts mehr in Zukunft verhandeln wird, weil sie davon ausgehen, dass es eben eine neue Führung geben wird. Und das möglicherweise auch in Bälde, ob das tatsächlich so kommen wird, das steht auf einem anderen Papier. Deren Ziel ist nicht Atomprogramm ja oder nein, sondern deren Ziel ist, eine säkulare Demokratie im Land zu schaffen, eben mit einer neuen Führung, weil sie dieser Führung so einen Umschwung überhaupt nicht, also mit so einer Führung, das sich überhaupt nicht vorstellen können. Aber in den Jahren davor habe ich natürlich den Menschen im Iran auch immer wieder die Frage gestellt, welche Hoffnungen knüpft ihr denn an dieses Atomabkommen? Und da habe ich eigentlich von vielen die Antwort bekommen, nicht wirklich große, denn auch als das Atomabkommen noch in Kraft war, war es nicht so, dass es jetzt den großen wirtschaftlichen Aufschwung für die Menschen im Land gebracht hat.
Nun sind im Moment alle Augen weltweit, nicht alle, aber viele Augen nach Katar gerichtet, auf die Fußball-Weltmeisterschaft. Nutzt Iran vielleicht diese Nachrichtenlage, das Regime in Iran müssen wir genauer sagen, nutzt das Regime diese Nachrichtenlage eventuell auch aus, sei es nun um mehr Uran anzureichern oder auch um die Proteste noch blutiger niederzuschlagen?
Also in erster Linie würde ich sagen, ist es für den Iran die Chance, sich sozusagen da zu präsentieren mit seinem besten Propagandamittel, nämlich mit dem Sport und mit Nationalhelden, mit den Fußballern. Und das hat in der Vergangenheit auch oft funktioniert. Ich habe einen Tweet im Internet gelesen, den fand ich doch sehr beeindruckend, wo einer sagt, der Fußball und die Fußballbegeisterung haben oft wie ein Schmerzmittel für die Iraner funktioniert, aber der Schmerz sitzt jetzt zu tief. Und dieses Propagandamittel, nämlich die Spieler der Fußballnationalmannschaft, die haben eben am Montag beim Spiel gegen England auch nicht so funktioniert, wie sich das Regime das vorgestellt hat. Sie haben sich nämlich geweigert, die Nationalhymne mitzusingen. Für die Menschen im Land hat das gar keine große Rolle gespielt. Im Gegenteil, diese vermeintlichen Nationalhelden, die werden da abgelehnt. Man ist richtig sauer auf die, weil sie eben kurz vor dem Abflug nach Katar noch beim ultrakonservativen Präsidenten Raisi waren. Und egal, ob sie jetzt mitgesungen haben oder nicht, das haben viele im Iran ihnen offensichtlich nicht verziehen.
Oh, das finde ich jetzt wirklich überraschend. Man hätte ja auch denken können, die Mannschaft hat dann aber auf dem Rasen doch ein Zeichen gesetzt gegen das Regime. Aber so wird das offenbar, wie du es jetzt beschreibst, nicht verstanden von den Menschen im Iran.
Nee, also nach dem, was wir aus dem Land gehört haben, ist es ein Signal gewesen, das für viele zu spät kam und auch einfach schwach genug war. Wir haben am selben Abend noch Plakate der Fußball-Weltmeisterschaft gesehen, die gebrannt haben. Die wurden über so großen Highways aufgehängt und die haben gebrannt. Das Interesse insgesamt an dieser Weltmeisterschaft im Iran ist minimal. Viele haben nicht geguckt. Also es gab im Iran auch wie bei uns ja Leute, die zusammengekommen sind, normalerweise zum Fußball gucken, weil dieses Land auch absolut fußballverrückt ist. Aber in diesem Fall ist es eben nicht so. Und ich glaube, man muss einfach sagen, die Menschen haben offensichtlich auch gerade andere Probleme als den Gewinn einer Fußballweltmeisterschaft oder eine erfolgreiche Teilnahme.
Ich will auf eines noch zu sprechen kommen, weil du hier bei uns im Deutschlandfunk-Podcast Der Tag am Montag in der Folge sehr ausführlich mit Sarah Zerbak über den Konflikt der Türkei im Hinblick auf die Kurdenpolitik gesprochen hast. Und auch da mache ich den Sprung jetzt nochmal zurück zum Iran. Denn auch von dort wird heute gemeldet, dass der Iran kurdisch-iranische Oppositionsgruppen im Nordirak angegriffen hat. Worauf ich hinaus will, Karin, ist die Frage, Im Kampf gegen die kurdische Minderheit macht Teheran da gemeinsame Sache mit der Türkei, von zwei Fronten aus sozusagen?
Ich würde sagen im Moment nein, weil beide unterschiedliche Ziele verfolgen. Also räumlich liegen die Ziele etwa 100 Kilometer weit auseinander. Das ist jetzt nicht so wahnsinnig viel. Die Türkei geht gegen die PKK in einem Gebiet vor, beispielsweise in den Kandilbergen. Bei dem Iran ist es so, dass man etwas 100 Kilometer weiter südlich ist, in einem Gebiet zwischen Erbil im Nordirak und der iranischen Grenze. Und da geht es aber gegen oppositionelle Gruppen, oppositionelle kurdische Gruppen. Und der Iran wirft denen vor, Waffen in die kurdischen Gebiete auf iranischer Seite zu bringen. Und wir wissen, dass da vor allem gerade jetzt auch die Demonstrationen besonders heftig geführt werden und auch besonders blutig.
Karin Senz, das waren viele, viele Einordnungen und Erklärungen. Danke, dass du uns mit deinem Wissen und deinen Einschätzungen hier heute versorgt hast im Podcast. Dankeschön dir und bis bald.
Dankeschön.
Tatort Manching, ein Nest mit knapp 14.000 Einwohnern südlich von Ingolstadt in Oberbayern. Unbekannte haben aus dem Kelten-Römer-Museum dort einen historischen Goldschatz im Wert von mehreren Millionen Euro gestohlen. Laut Museum ist es der größte keltische Goldfund des 20. Jahrhunderts und so gibt es heute in Manching nur ein Thema.
Erstens einmal, weil man sich sowas nicht vorstellen kann, in so einem kleinen Dorf, dass sowas passiert wie Berlin?
Ja, das ist ganz furchtbar. Das muss ja schon eine große Bande sein. Aber vielleicht hätten wir es auch nicht einfach so, den Riesenschatz da in das Museum so einfach reinstellen sollen.
Stefan Koldehoff ist unser Kunstexperte im Deutschlandfunk und damit auch ein brillanter Kenner der deutschen Museen. Und Stefan, du hast an diesem Mittwochnachmittag für uns die Pressekonferenz aus Oberbayern verfolgt. Gibt es da schon irgendwelche Anhaltspunkte, wer hinter dem Raub steckt?
Nein, es ist völlig unklar, wer das war. Die Polizei sagt, sie haben im Moment noch nicht mal Bilder. Sie haben zwar einen Server gesichert, auf dem Aufnahmen von Sicherheitskameras wohl drauf sind, aber das ist noch nicht ausgewertet. Im Moment kann man überhaupt nicht sagen, noch nicht mal, wie viele Leute das waren. Die Vermutung ist, dass es nicht nur einen Täter, eine Täterin gibt, sondern mehrere. Aber auch das ist im Moment noch Spekulation.
Also auch, wie die TäterInnen überhaupt ins Museum gelangt sind, wie viele es sind, alles noch unklar.
Das weiß man erstaunlich genau, weil es darüber Aufzeichnungen gab. Also das hauseigene Alarmsystem hat aufgezeichnet, dass um 1.26 Uhr heute Nacht eine Fluchttür nach außen aufgehebelt wurde. Das hat dann eben diesen Alarm ausgelöst, der aber nicht irgendein lauter Alarm ist. Bringt übrigens auch gar nichts, weil dieses Museum ziemlich am Rande der Stadt liegt. Also vielleicht hätte das noch nicht mal jemand mitbekommen. Dann muss der Täter, die Täterinnen ins erste Obergeschoss hoch sein, dort eine eingelassene, in den Boden eingelassene Vitrine zertrümmert haben, eine zweite Wandvitrine auch noch zerstört, da auch noch Stücke rausgenommen und dann sind sie aber auch innerhalb von 9 Minuten schon wieder aus dem Gebäude raus gewesen.
Ich habe es eben schon ein bisschen beschrieben, das ist ein ziemlich spektakuläre Beute. Kannst du uns mal genau sagen, warum diese Goldmünzen so wertvoll sind?
Das ist der größte jemals legal in Deutschland gefundene keltische Goldschatz. Das sind jetzt viele Einschränkungen, aber wenn man weiß, dass die Kelten eben in der frühchristlichen Zeit, so um 100 vor Christus rum, eine ganz eigene Kultur geprägt haben und dass es in Manching, im heutigen Manching, eine Stadt dieser Kelten gab, dann lässt sich der kulturelle Wert wahrscheinlich so ein bisschen bemessen. Auf Fotos sieht man eben so einen Haufen von, na, es sieht fast aus ein bisschen wie Chips. Es gab ja noch keine Prägemaschinen, sondern das Gold wurde heiß gemacht und dann wurde mit einem Stempel wurde ein Motiv reingedrückt. Und sowas gibt's nicht und anderswo in Deutschland. Und diese ehemalige Stadt, dieses Oppidum im heutigen Manching, das hatte eben, das konnte man daran sehen, vielfältige Handelsbeziehungen. Es sind eben nicht nur eigene Münzen von denen, sondern auch andere dabei. Insofern ist es nicht nur vom Material, sondern auch von den kulturellen Erkenntnissen, die man daraus ziehen kann, ungeheuer wertvoll.
Und wenn ich das richtig gelesen habe, wurden nicht nur die Münzen gestohlen, sondern jetzt gibt es noch mehr Verluste, wird bekannt.
Ja, es ist eine zweite Vitrine noch zerstört worden. Da sind dann 3 Objekte drauf gestohlen worden. Da hat die Polizei noch keine konkreten Angaben zugemacht. Also man hat wohl genommen, was man in dieser relativ kurzen Zeit kriegen konnte.
Nun haben wir das ja 2017 war es, glaube ich, als diese bekannte kilogrammschwere Münze aus dem Bode-Museum in Berlin gestohlen wurde. Da kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber da war ja auch schon von Anfang an der Verdacht, dass man dieses Kunstwerk einschmilzt und es damit auf immer verloren ist. Droht das jetzt möglicherweise auch bei dieser Münzsammlung?
Das ist ganz klar. Das wollte natürlich in der Pressekonferenz weder der Museumsverantwortliche noch der stellvertretende Direktor des LKA Bayern so offen aussprechen. Aber natürlich ist das die große Furcht. Und das ist einfach auch eine Entwicklung der letzten Jahre, die man nicht negieren kann. Es geht ums Material. Es geht überhaupt nicht mehr um kulturellen Wert. Es werden im Moment, toi toi toi, keine Renoirs gestohlen. Da klebt man sich höchstens dran fest. Es werden keine Möbel, keine wertvollen Porzellane oder sowas. Es geht um Golddinge oder um Juwelen wie im Grünen Gewölbe in Dresden. Es geht darum, möglichst schnell einen möglichst großen materiellen Wert zusammenzuraffen, den man dann nach Möglichkeit auch noch einigermaßen gut wieder zu Geld machen kann. Denn was immer gestohlen wird, auch diese Goldmünzen, landet innerhalb von Minuten in internationalen Datenbanken, lässt sich im Internet abrufen. Es werden Häfen, es werden Flughäfen, es werden Busbahnhöfe informiert. Wenn euch was auffällt, dann gebt uns bitte Nachricht. Wenn du das Zeug einschmilzt und in Barren gießt, dann kann sich zwar jemand drüber wundern, dass das ein sehr frühes, wahrscheinlich Flussgold ist, das da plötzlich angeboten wird, aber identifizieren lässt sich das nicht mehr.
Wissen wir etwas über die Herkunft dieses Goldes?
Na, wir wissen eben, dass es aus dieser keltischen Stadt kommt. Wir wissen, dass es 1999 gefunden wurde bei ganz konkreten Grabungen. Also nicht so ein Zufallsfund wie sonst häufig. Jemand gräbt seinen Acker um und plötzlich ist da ein Tontopf mit ganz vielen Münzen. So war es nicht, sondern Archäologen haben konkret gesucht, weil man wusste, in Manching war früher mal was. Und dann hat man es geborgen, dann gehört es natürlich dem Staat Bayern und nicht irgendwelchen Privatpersonen. Und dann hat man sich irgendwann entschieden, na dann bauen wir doch auch ein Museum dazu.
Und nun gab es nicht nur im Museum einen Einbruch, sondern offenbar auch in der Betriebsstelle der Telekom in Manching. Da wurden mehrere Glasfaserleitungen sabotiert, mit der Folge, dass 13.000 Haushalte und Unternehmen ohne Internet, Telefon und zum Teil auch ohne Fernsehen waren. Muss man sich ja auch erstmal vorstellen.
Und das Ganze 9 Minuten, bevor die Alarmanlage den Einbruch im Museum aufgezeichnet hat. Also das kann eigentlich nach menschlichem Ermessen kein Zufall sein. Und wenn man dann noch weiß, dass das natürlich auch dazu geführt hat, dass es zwar Alarm gab, der im Museum aufgezeichnet wurde, dass der aber offenbar nicht weitergeleitet worden ist, an die Polizei zum Beispiel oder an Wachgesellschaften, dann kann es eigentlich nur so sein, dass die Täterinnen erst das getan haben, in einem einstöckigen Gebäude, ungefähr einen Kilometer entfernt. Da war diese Schaltzentrale der Telekom. Das sind Glasfaserkabel, offenbar mit einem Seitenschneider ganz gezielt durchgeknipst worden. Und nachdem das geschehen war, konnte man dann eben zum Museum rüber und relativ gefahrlos dort einsteigen.
Genau, da wollte ich auch nochmal nachfragen. Es heißt so im schönsten, schrecklichsten Polizeideutsch, die Täter sollen sich am frühen Dienstagmorgen Zutritt zum Museumsgebäude verschafft haben. Wie? Genau, also weiß man darüber schon was?
Na, es muss Werkzeug gegeben haben. Jedenfalls ist die Rede davon, dass auch an Werkzeugen Spuren gesichert oder dass Werkzeugspuren gesichert werden. Also man hat diese Außentür, diese Fluchttür, durch die man ja jedes Museum auch verlassen können muss, aufgehebelt. Das ist eine gesicherte Tür gewesen, mit einer Alarmanlage gekoppelt. Die für mich spannende Frage ist nur, es gibt, wir sind ja in Deutschland, für alles gibt es ja Vorschriften und Verordnungen. Und so gibt es auch die bundeseinheitliche Richtlinie für Überfall-, Einbruch-, Meldeanlagen beziehungsweise Anlagen für Notfälle, Gefahren mit Anschluss an die Polizei. UEA wird das abgekürzt. Das ist eine verbindliche, genau, das ist eine verbindliche.
Gut, dass es eine Abkürzung gibt.
Kann man auch gerne nochmal, wie du so schön sagtest, zurückspulen, wenn man das nochmal in voller Länge hören möchte. Das ist eine verbindliche Richtlinie. Also wer auch immer eine Alarmanlage installiert, die mit der Polizei gekoppelt ist, muss sich daran halten. 203 Seiten dick. Und da steht unter anderem auch drin, es muss auch eine zweite, unabhängig von der ersten funktionierende Leitung geben. Also, wenn da irgendjemand die Glasfaserkabel durchgeknipst hat, dann hätte es noch eine über Mobilfunk oder über Rauchzeichen oder weiß der Henker was geben müssen, damit trotzdem Alarm gegeben werden kann. Das scheint nicht funktioniert zu haben und das muss irgendjemand gewusst haben. Also derjenige, der da hingeht und die Glasfaserkabel durchknipst, dann möglicherweise ist jetzt alle Spekulation, aber wahrscheinliche Spekulation, zum Museum fährt, um da einzubrechen, der muss sicher gewesen sein können, es gab auch keinen zweiten Alarm. Ich bin einigermaßen safe. Und das weist wiederum darauf hin, so war es ja offenbar auch beim Bode-Museum, dass es möglicherweise ein Insider-Job war, dass da irgendjemand einen Tipp gegeben hat. Das muss gar nicht jemand aus dem Museum selbst gewesen sein. Aber bei solchen Anlagen, da gibt es dann nicht nur die Telekom, da gibt es Subunternehmer, da gibt es Elektriker, die das Ding dann auch tatsächlich installieren, welche dies überprüfen. Also eine Vielzahl von Möglichkeiten. Aber dazu gibt die Polizei im Moment auch noch keine Auskunft, denn es wird natürlich noch ermittelt.
Ich nenne nochmal diese beiden spektakulären Fälle, also die den schweren Goldmünzenraub im Bode-Museum. Das war im Jahr 2017. 100 Kilogramm war diese Münze, glaube ich, schwer, wo man sich ja lange auch gefragt hat, wie haben die TäterInnen überhaupt diese schwere Münze aus dem Museum rausbekommen. Und ein weiterer großer, schlimmer Fall im Grünen Gewölbe im Jahre 2019 in Dresden, das Grüne Gewölbe, das ist das Schatzkammermuseum und da wurden Schmuckstücke von einem unglaublichen Wert ebenfalls gestohlen. So, wenn du jetzt sagst, im einen oder anderen Fall riecht das nach Insiderwissen, haben dann die Museen schlichtweg keine Chance, sich dagegen zu wehren oder haben wir da massive Sicherheitslücken?
Ich glaube, dass sie schon eine Chance haben. Und da gibt's auch einen Fall, der das zeigt, der gar nicht so groß an die Öffentlichkeit gekommen ist. Im Oktober 2019 hat man versucht, ebenfalls einen Goldmünzenschatz, 2517 Münzen waren das, aus dem Landesmuseum in Trier zu stehlen. Da war wahnsinnig schnell die Polizei da. Da war eine Scheibe, eine Vitrine drüber, die den Angriffen standgehalten hat. Das war ein wahnsinnig teures, wahnsinnig schweres Glas. Muss ich im Museum natürlich auch die Frage stellen, will ich das? Kann ich das statisch und möchte ich das Geld dafür ausgegeben, aber die Täter sind tatsächlich erwischt worden und da hat es ein Urteil letztlich auch gegeben. Also, wenn ein Museum die Notwendigkeit erkennt, in Sicherheit zu investieren, dann gibt es, glaube ich, schon Chancen, zumindest die Zeit so weit herauszuzögern, dass das Risiko für Täter wahnsinnig viel höher steigt. Nur, wie gesagt, das kostet Geld, da müssen die Träger, auch in manchen, da gibt es eine Interessengemeinschaft, die dieses Museum zusammen unterhält, da müssen die sich darauf verständigen, dass ihnen das wichtig ist. Und man muss es dann tatsächlich nicht nur ankündigen, wie das eben nach Dresden und nach Berlin in vielen Museen der Fall war, man muss es auch machen. Zweiter Punkt, immer noch ein Riesenproblem in deutschen Museen, die Kameras. Wenn Täterinnen und Täter wissen, wir können identifiziert werden, weil uns Kameras nicht nur von oben auf die Hoodies oder auf Basecaps, aber nicht ins Gesicht filmen und da erkennt uns sowieso keiner drauf. Wenn die wissen, wir werden auch frontal gefilmt, möglicherweise sind neben den Vitrinen sogar Kameras in Gesichtshöhe, dann schreckt das ab, das ist nachgewiesen, aber dem widerspricht unter anderem die deutsche Verordnung über Datenschutz. Auch da haben Museen Probleme. Also auch nach Dresden und Berlin, man muss wirklich noch mal ganz neu diskutieren.
Bleibt die Frage nach dem Museum in Manching, das gebaut wurde hauptsächlich wegen dieser Münzsammlung. Machen die jetzt dicht?
Ich glaube, die hoffen vor allen Dingen, dass die Münzsammlung auch demnächst wieder in diesem Museum sein wird irgendwann. Wird sich zeigen, wie berechtigt die Hoffnung ist. Und es gibt natürlich auch noch andere Stücke aus dieser keltischen Kultur. Aber eins muss man ganz klar sagen, die Hauptattraktion ist mal erst weg.
Tja, das war's dann wohl. Danke, Stefan Koldorf.
Ja, gern.
Das war der Tag im Deutschlandfunk-Podcast. Der Tag. Danke fürs Rein- und Zuhören, sagt Barbara Schmidt-Matern. Tschüss.